Also Kolonialismus ist ja eigentlich eher so zur Zeit des Ersten Weltkriegs gewesen und also in anderen Ländern außerhalb Europas. Deswegen, also ich würde hier in Erfurt jetzt nichts noch da sehen.
Ja, Besiedlung von Eroberern anderer fremder Gebiete. Das bedeutet für mich Kolonialismus.
Kolonialzeit ist für mich der eurozentristische Blick, sprich Europa schaut herab auf Ressourcen, auf Menschen, die auch wie Ressourcen gehandelt werden. Das ist für mich Kolonialzeit.
Imperialismus, Expansionsstreben, Unterdrückung.
Als die europäischen Länder nach Amerika oder Afrika gefahren sind und da irgendwie die Länder erobert haben, sozusagen.
Kolonialismus. Was hat das eigentlich mit Deutschland zu tun? Viele Menschen denken bei Kolonialismus erstmal an Frankreich und England, Indien und den afrikanischen Kontinent. Dagegen wissen überraschend wenig Menschen um die koloniale Vergangenheit Deutschlands. Dabei hat Deutschland, beziehungsweise das Deutsche Reich, eine rund 30-jährige Kolonialgeschichte. Sie beginnt offiziell vor 135 Jahren, im Jahr 1884, und endet nach dem Ende des Ersten Weltkrieges im Jahr 1919. Zu den deutschen Kolonien gehörten auf afrikanischem Boden Deutsch-Südwestafrika, Deutsch-Ostafrika, Kamerun und Togo. Deutsch-Südwestafrika befand sich auf dem Gebiet des heutigen Namibia und ein Großteil von Deutsch-Ostafrika befand sich auf dem Gebiet des heutigen Tansania. Deutschland hatte außerdem kleinere koloniale Gebiete in China und im Pazifik. Die Strukturen der Kolonien waren unterschiedlich. Kiatucho in China wurde von der Marine verwaltet. Die Gebiete im Pazifik, Togo, Kamerun und das ehemalige Deutsch-Ostafrika waren Beherrschungskolonien. Das ehemalige Deutsch-Südwestafrika war eine Siedlungskolonie. Siedlungskolonien waren Kolonien, in die vor allem Deutsche auswandern sollten. Beherrschungskolonien hingegen wurden meist nach militärischer Eroberung gegründet und unterstanden Kolonialbeamten. Die Bezeichnung der Kolonie sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in allen Kolonien zu massivem Einsatz von Gewalt durch die deutsche Kolonialmacht kam. Der Krieg im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika gegen die Herero und Nama ist ein Beispiel für diese Gewalt. Auch wenn heute in diesem Kontext meist von Völkermord gesprochen wird, ist eine ernstzunehmende Entschuldigung oder ein Angebot auf Reparationen durch die BRD bisher ausgeblieben. Auch in Togo kam es zu einem Aufstand, der gewaltsam niedergeschlagen wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden Deutschland die Kolonien 1919 durch die Siegermächte entzogen. Damit endet offiziell dieser Teil der deutschen Kolonialgeschichte. In der Weimarer Republik war dies aber nicht gerne gesehen. In der Weimarer Nationalversammlung stimmten 414 gegen 7 Abgeordnete für eine Wiedereinsetzung Deutschlands in seine kolonialen Rechte. Auch Persönlichkeiten wie Konrad Adenauer setzten sich für eine solche Wiedereinsetzung ein. Adenauer war von 1931 bis 1933 stellvertretender Präsident der Deutschen Kolonialgesellschaft. Aber es gab auch Widerstand. So verfasste zum Beispiel der damals in Deutschland lebende Kameruner Martin Dibube gemeinsam mit anderen eine Petition an die Nationalversammlung, in der es hieß:
Berlin, den 19. Juni 1919. An die Nationalversammlung zu Weimar. Wir Unterzeichnende, als berufene Vertreter der Duana-Leute aus Kamerun, erlauben uns, der Deutschen Sozialen Republik vor Abschluss des Friedensvertrages auf Folgendes hinzuweisen. Als Sohn des Unterhäuptlings Devitius Dibube, seit dem Jahr 1896 zu Berlin, erhebe ich mit sämtlichen unterzeichneten Landsleuten den schärfsten Protest gegen die Vergewaltigung der Kolonien.
Dass die Kolonialvergangenheit Deutschlands heute mehr und mehr aufgearbeitet wird, ist vor allem afrodeutschen WissenschaftlerInnen und der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland zu verdanken. Deutschland hat also eine recht große Kolonialgeschichte. Aber gibt es Spuren davon, heute noch in Erfurt zu sehen?
Muss ich passen.
Zu sehen ist schwierig, weil die Innenstadt ja sehr mittelalterlich geprägt ist und außerhalb davon, ich würde pauschal sagen, nein.
Es gibt bestimmt irgendwo eine Mohrenapotheke zum Beispiel, das wäre so ein klassisches Ding.
Die letztgenannte Apotheke gibt es in Erfurt tatsächlich. Da der Name rassistisch ist, wird er hier nicht wiederholt. Ebenso gibt es in Erfurt zum Beispiel das Nettelbeck-Ufer, was nach Joachim Nettelbeck benannt ist. Nettelbeck war ein deutscher Seefahrer, der sich bereits Mitte des 18. Jahrhunderts für Kolonialpolitik einsetzte und Sklavenhandel betrieb. Dieser Teil seiner Biografie wird heute nicht thematisiert. In Erfurt gibt es zum Beispiel auch das Burenhaus und die Südseesammlung.
Das Burenhaus wurde 1901/1902 durch den Erfurter Maurermeister Paul Funk erbaut. Es nimmt Bezug auf den Zweiten Burenkrieg, der zwischen Briten und den Nachfahren der niederländischen Kolonisatorinnen, den sogenannten Buren in Südafrika, geführt wurde. Also es war ein klassischer Kolonialkrieg zwischen zwei Kolonialmächten, die sich darum gezankt haben, wer auf Territorien und Rohstoffe zugreifen darf. Und das Burenhaus nimmt entsprechend der damaligen weltpolitischen Situation positiv Partei für die Buren gegen die Briten. Also es ist antibritische Propaganda. Und entsprechend sind an dem Haus die beiden Präsidenten der beiden Burenrepubliken, Paul Kruger und Martinus Stein, plus drei weitere Burengeneräle abgebildet. Der eine Burengeneral, Louis Botha, war dann der erste Präsident der Südafrikanischen Union 1910 oder Premierminister. Und insofern gibt es da diese Figuren, die dort prangen, sind direkte Vorläufer, Ahnherren der südafrikanischen Apartheid. Die Südseesammlung basiert heute noch aus 600 Objekten, die der Erfurter Kolonialbeamte Wilhelm Knappe zwischen 1885 und 1889 zusammengetragen, zusammengeraubt hat in der sogenannten Südsee. Er war kaiserlicher Kommissar auf den Marshallinseln und Konsul auf Samoa. Und bei diesen Objekten ist eben nach wie vor die Provenienz ungeklärt. Also es ist unklar, wie er sie eigentlich erworben hat. Deswegen aber, da es sich um einen kolonialen Gewaltzusammenhang handelt, ist eben schon davon auszugehen, dass ein Großteil der Objekte unrechtmäßig erworben ist. Es werden auch nach wie vor menschliche Überreste sind hier in Erfurt zu sehen. Und diese Sammlung, diese Objekte hat Knappe eben 1889 der Stadt verkauft. Seitdem hat die Stadt diese Sammlung, sie hieß bis 1941, hieß sie Knappe-Sammlung, seitdem heißt sie Südseesammlung. Das Datum ist auch interessant, 2005 wurde sie groß gezeigt im Kunsthaus unter dem Titel Reisen ins Paradies. Und nach wie vor ist eben der koloniale Kontext, in dem die Sammlung entstanden ist, wird kaum kritisch reflektiert.
Das erklärte Urs Lindner von der Gruppe Decolonize Erfurt. Decolonize Erfurt ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Menschen, die sich für einen anderen Umgang mit der deutschen Kolonialvergangenheit einsetzen wollen.
Es sind unterschiedliche Leute, die Unterschiedliches machen. Einige arbeiten an der Uni, haben die Expertise von Historikerinnen, andere machen andere Sachen, arbeiten als Sozialarbeiterinnen oder auch in eher technischen Berufen. Das heißt, wir sind durchaus heterogen. Wir sind auch keine rein weiße Gruppe. Die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland in Thüringen ist mehr oder weniger Teil von unserer Gruppe. Wir kooperieren da sehr eng.
Lindner sagt zu kolonialen Spuren und Kontinuitäten in Erfurt außerdem:
Also es geht um koloniale Spuren und Kontinuitäten. Koloniale Spuren heißt das, was in Erfurt an Kolonialismus sichtbar ist, an Überbleibseln, also zum Beispiel sowas wie das Burenhaus oder die Südseesammlung, da eine angemessene Erinnerung zu finden. Koloniale Kontinuitäten meint, zu thematisieren, wie der Kolonialismus auch nach dem Ende des formalen Koloniebesitzes, was in Deutschland 1919 war, wie der Kolonialismus fortwirkt. Und das ist unserer Meinung nach vor allem in Form von Rassismus und globaler Ungleichheit. Und wenn man das so fasst, kann man natürlich überall koloniale Kontinuitäten entdecken.
Vielen Menschen in Erfurt ist nicht bewusst, dass es hier koloniale Überbleibsel gibt. Lindner sagt dennoch, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung für diese Objekte und Kontinuitäten wächst.
Bisher war das Bewusstsein sehr gering. Wir haben das Gefühl, dass wir mit unseren Initiativen, mit der Ausstellung, mit den Stadtrundgängen eine öffentliche Diskussion initiiert haben. Es gab diese Kontroverse mit dem Erfurter Stadthistoriker Steffen Rastloff in der Thüringer Allgemeinen. Seitdem haben auch noch diverse Gespräche stattgefunden. Wir haben uns zum Beispiel vor 10 Tagen mit dem Kulturdezernenten Tobias Knoblich und der Kulturdirektorin Sarah Laubenstein getroffen. Die haben auch gesagt, dass sie da jetzt aktiv werden wollen, haben da auch durchaus zugegeben, dass wir sie dahin gedrängt haben. Und deswegen haben wir das Gefühl, dass da im Moment gerade etwas im Entstehen ist. Es gibt schon ein Bewusstsein und wir wollen jetzt natürlich daran weiterarbeiten, dieses Bewusstsein zu vertiefen.
Die von Lindner angesprochene Debatte mit Steffen Rastloff bezieht sich auf eine Pro-Kontra-Gegenüberstellung in der Thüringer Allgemeinen. Die Frage war: Hat Erfurt ein ernsthaftes Problem mit dem Kolonialismus? Die Ausstellung von Decolonize Erfurt trägt den Titel Kolonialismus in Erfurt, 1503 bis heute. Die Initiative bietet außerdem regelmäßig Stadtrundgänge zum Thema Erfurt im Kolonialismus an. Immer wieder lädt Decolonize Erfurt auch zum Dialog mit verschiedenen WissenschaftlerInnen, um über Themen wie beispielsweise kulturelle Aneignung zu sprechen. Decolonial- oder Postcolonial-Gruppen gibt es mittlerweile in immer mehr deutschen Städten. Deutscher Kolonialismus rückt auch an Schulen nach und nach immer mehr ins Bewusstsein von Menschen. Eben gerade das, die Kolonialvergangenheit nicht totzuschweigen, sondern aufzuarbeiten und zu problematisieren, sei wichtig, so Lindner.
Also wir glauben durchaus, dass wenn man etwas über die Ursachen und Wurzeln eines Phänomens oder eines sozialen Übels weiß, dass es dann leichter wird, es zu bekämpfen. Und unserer Meinung nach ist der Rassismus eben in den kolonialen Kontexten entstanden, erstmals mit der spanischen und portugiesischen Kolonisation der beiden Amerikas werden eben Menschen in oder die Menschheit in wesensmäßig verschiedene Rassen eingeteilt. Und da war der Zweck ganz klar, eben um die koloniale Ausbeutung und Ausplünderung sowohl zu organisieren, also zuzuweisen, wer muss welche Arbeiten verrichten in der Arbeitsteilung, als auch eben zu legitimieren. Bestimmte Menschen sind qua Rassenzugehörigkeit eben minderwertig und müssen deswegen bestimmte Tätigkeiten verrichten. Und dieses ganze Wissen zu haben, ist eben wichtig, um zu vermeiden, Rassismus eben als etwas zu sehen, was immer schon da war und was deswegen auch nicht aus der Welt geschafft werden könnte.